Ja, guten Morgen. Schön euch zu sehen. Und ich spreche nochmal ein kurzes Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für die beiden Frauen Maria und Elisabeth. Ich möchte danken für das, was du in ihrem Leben bewegt hast. Ich möchte danken für die Reaktion, die uns auch überliefert ist. Und ich möchte dich bitten, dass du das gebrauchst, um bei uns Ähnliches auszulösen. Amen. Ja, wir sind in einer kleinen Predigtserie passend zur Adventszeit. Und die Gottesdienste und Predigten sollen dazu beitragen, dass wir uns auf Weihnachten einstellen. Jetzt nicht nur in dem Sinn, dass wir äußerlich alles passend dekorieren, die richtigen Lieder singen, uns mit Punsch und Glühwein einstimmen, sondern dass wir uns innerlich auf Weihnachten vorbereiten. Vielleicht ähnlich wie bei einem Besuch von einem guten Freund. Da gibt es neben der äußerlichen Vorbereitung, wie Wohnung aufräumen, Essen Vorbereitung, sich frisch machen, auch so eine innerliche Vorbereitung. Man denkt über den anderen nach, über das, was man mit ihm erlebt hat, was man an ihm schätzt, was er auch gerne mag. Deswegen wählt man ja auch den passenden Wein oder das passende Essen dann aus. Man bereitet sich irgendwie darauf vor, innerlich, und dabei entsteht eine große Vorfreude auf das Treffen. Und genau das will diese Adventszeit sein, eine Zeit, in der wir uns innerlich vorbereiten und uns mit dem beschäftigen, dessen Ankunft wir an Weihnachten feiern, Gott selbst. Und vielleicht entsteht dabei dann auch eine solche Vorfreude auf den, der da kommt. Das ist der Gedanke mit unseren Gottesdiensten und Predigten in der Adventszeit. Und die Grundlage für die heutige Predigt ist dieser Text über Maria, beziehungsweise ihr bekannt gewordenes Gebetslied. Allerdings möchte ich gar nicht so sehr über sie als Person sprechen, sondern ich will unseren Fokus darauf lenken, wie Gott an ihr handelt. Denn das ist überraschend und es zeigt uns auch etwas darüber, wie dieser Gott ist und wie er sich immer wieder zeigt, wie er sich auch heute noch zeigen möchte. Zwei Überschriften für heute. Erstens, Gott macht sich abhängig von uns Menschen. Und zweitens, Gott stellt unsere menschlichen Maßstäbe auf den Kopf. Starten wir mit der ersten Überschrift, Gott macht sich abhängig von uns Menschen. Letzte Woche ging es um den Text, der unserem hier vorangeht. Elisabeth, die mit Maria verwandt war, wurde trotz hohem Alter und auch Unfruchtbarkeit schwanger. Offensichtlich war sie mit Zacharias, ihrem Mann, noch intim. Und Gott beschenkt die beiden mit einer außergewöhnlichen Schwangerschaft. Aber nicht nur Elisabeth wurde schwanger, sondern auch Maria erwartet ein Kind. Eine noch außergewöhnlichere Schwangerschaft, denn Maria betont, dass sie mit keinem Mann geschlafen hat. Und dann spricht der Engel von einem besonderen Eingreifen Gottes, davon, dass der Heilige Geist über sie kommen wird. Wahrscheinlich einer der meistdiskutierten Absätze überhaupt aus dem Neuen Testament. Was auch immer da genau passiert ist, letztlich waren beide schwanger. Und Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth, hat wahrscheinlich jemand gebraucht, um das Ganze irgendwie zu verarbeiten. Da war ein Vertrauensverhältnis da und ich denke, es ist gut, in so einer Situation jemand zu haben, mit dem man offen reden kann. Und mit diesem Besuch startet jetzt unser Text. Und als Elisabeth Maria sieht, fasst sie in Worte, was eines der theologischen Geheimnisse von Weihnachten ist. Am Ende ihrer Worte in Vers 45 sagt Elisabeth, du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. Was der Herr, also was Gott dir ankündigen ließ. Gott hat durch diesen Engel zu dir gesprochen. Er kam zu dir von außen in dein Leben. Gott als der Mächtige, als der Große, der Wege und Mittel hat, um mit uns Menschen irgendwie in Kontakt zu kommen. Das ist das eine, was sie sagt. Und dann sagt sie noch etwas anderes, Vers 43. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Die Mutter meines Herrn. Auch hier das Wort Herr. Also das ungeborene Kind in Marias Bauch, zu der Zeit gerade mal ein glitzerkleiner Embryo. Dieses kleine Etwas, der Herr, Gott selbst. Was denn nun? Wie können wir das einordnen? Kommt Gott jetzt von außen durch eine abgefahrene Begegnung, durch einen Engel mit einer Botschaft? So Gott als Chef, als Auftraggeber, später in Vers 49 von Maria als mächtig und heilig bezeichnet? Oder kommt Gott höchst zerbrechlich, zutiefst menschlich, durch Zellteilung, als Embryo? Wird er als Neugeborener ein absolut abhängiger kleiner Mensch, so ohne jegliche Macht? Was denn jetzt? Und die Antwort auf die Fragen ist beides. Unsere Definition von Gott mag unterschiedlich sein, aber ich behaupte mal, dass wir alle an einen mächtigen Gott glauben oder auf einen mächtigen Gott hoffen. Was meine ich damit? Vielleicht glauben wir an den Gott der Bibel, der von sich selbst im Buch Hiob sagt: Wo warst du denn, als ich die Erde machte? Wer hat bestimmt, wie groß sie werden sollte? Wer hat das Meer mit Toren abgesperrt, als es hervorbrach aus dem Schoß der Erde? Ich war's. Ich gab ihm seine vorbestimmte Grenze. Und so weiter. Ja, dieses, wie Gott sich beschreibt, als mächtiger Gott, der über allem steht. Vielleicht glauben wir an den Gott der Bibel. Vielleicht sind wir aber auch unsicher, was wir von der Bibel halten sollen. Und ob Gott wirklich so ist, wie er da in diesen alten Texten beschrieben wird. Wir glauben zwar irgendwie, dass es da etwas gibt, aber wie dieser Gott jetzt genau ist, keine Ahnung. Allerdings, wenn wir oder wenn ihr dann Stoßgebete loswerdet in irgendwelchen unberechenbaren Situationen, vielleicht bei Turbulenzen im Flugzeug oder wenn unser kleines Kind auf dem Dreirad so mit rasantem Tempo auf eine Straßenkreuzung zusaust, wenn dann so ein Oh bitte hilf kommt, dann haben wir einen Gott vor Augen, der eingreifen kann. Vielleicht können wir diesen Gott nicht genau definieren, aber irgendwie rechnen wir damit, dass der alles kann. Wir haben die Hoffnung auf einen mächtigen Gott. Vielleicht sind eure Gedanken über Gott aber auch ganz anders, gar nicht religiös in dem Sinne, sondern ihr würdet eher sagen, naja, ihr sucht das, was Gläubige in Gott suchen, in anderen Dingen. In eurem Partner, in der Liebe oder in irgendwelchen Erfahrungen oder in der Arbeit oder im Sport. Ja, wenn ich erfolgreich bin, dann habe ich alles, was ich brauche, dann bin ich erfüllt, mein Leben macht Sinn. Oder vielleicht sucht ihr es auch in Freiheit und Unabhängigkeit. Was auch immer es ist, ich glaube, wir alle haben etwas, von dem wir Sinn und Lebensglück erwarten. Und vielleicht könnte man eben dann das, wovon du das erwartest, als Gott bezeichnen. Dass es deine Sehnsüchte stillt und dich aus seinem unerfüllten Leben befreit. Deshalb meine These, wir alle hoffen irgendwie auf einen mächtigen Gott, auf etwas, was ganz groß und mächtig in unser Leben hineinkommt und etwas verändert. Und ich denke, es passt tatsächlich zu einem mächtigen Gott, dass er auch so ein unglaubliches Wunder vollbringen kann. Etwas Unvorstellbares wie diese Schwangerschaft bei Elisabeth und diese seltsame Empfängnis bei Maria. Aber jetzt kommt eben das Überraschende. Denn in diese Macht hinein platzt das Weihnachtsgeschehen. Dieses Geheimnis der Menschwerdung. Gott wird Mensch. Der Übernatürliche wird auf einmal natürlich. Und der überraschende Aspekt dabei ist für mich, dass Gott sich abhängig macht von uns Menschen. Dass dieser mächtige Gott sich abhängig macht von uns Menschen. Er wird nämlich ein kleines Baby. Und mit so einem kleinen Baby habe ich dieses Jahr Erfahrungen gemacht. Sim Leo ist jetzt 10 Monate alt und bringt mir Weihnachten so ein bisschen näher. Weil ein solches Baby ist die Angewiesenheit in Person. Oder die Abhängigkeit in Person. Ja, auf der einen Seite beeindruckend, was er schon alles kann, wie sie von Anfang an irgendwie checken, dass die Brust dafür da ist, dass man da draus trinken kann, dass sie irgendwie so Hunger haben, sich dann melden, dass sie schreien, dass die Reflexe funktionieren, dass die Verdauung klappt. Da denkt man, wow, da ist schon echt ein Mensch vor allem, so eine kleine Persönlichkeit. Aber letztlich ist im Leo absolut abhängig davon, dass wir ihm zu essen geben, dass wir auf die Schreie reagieren, dass wir ihn warm genug anziehen, dass wir ihm Nähe geben, dass wir ihn nicht fallen lassen. Er ist absolut abhängig von uns. Ja, er wird keine Woche ohne uns überleben. Und wahrscheinlich ist uns dieser Gedanke, dass Gott Mensch wird, schon so normal geworden, dass wir diese Überraschung, die da drin steckt, überhaupt nicht mehr sehen. Gott hätte sich so viele andere Wege einfallen lassen können, um sich uns Menschen zu zeigen. Auch um richtig Mensch zu sein. Ja, er hätte einfach als erwachsener Mensch auf die Erde kommen können, so als Erscheinung. Das wäre genauso wundersam gewesen. Er wäre genauso den Menschen nahe gewesen. Aber nein, er wählt den Weg der absoluten Abhängigkeit. Absolute Angewiesenheit auf eine junge Teenagermutter. Auf deren menschlichen Stärken, auf deren menschlichen Schwächen, auf ihre Liebe, aber auch ihre Lieblosigkeiten, auf ihre Standhaftigkeit, aber auch auf ihre Launen. Gott macht sich abhängig von dem Schutz dieser jungen Frau und ihrem jungen Verlobten. Und damit auch abhängig von ihrer Aufmerksamkeit oder eben auch Unaufmerksamkeit. Ja, wenn er dann als Baby vom Bett rutscht, beim ungestümen Kuscheln den Kopf gegen den des Vaters stößt, die Nagelschere in den Mund nimmt, die Steckdosen erkundet und so weiter. Klar, das gab es damals nicht, aber ich möchte es bewusst mal übertragen, um uns dem Ganzen anzunähern. Uns anzunähern, was da eigentlich passiert. Indem Gott so ein kleines Kind wird, das alles erkunden muss, macht er sich abhängig von Menschen. Und ich habe ein Gedicht von Rainer Maria Rilke mitgebracht, ein bekannter österreichischer Lyriker. Und ich finde, er packt dieses Geschehene hier um Maria und die Geburt Christi, das ist auch der Titel von dem Gedicht, in sehr schöne dichterische Worte. Und ich lese euch jetzt mal nur so den Anfang vor. Ich weiß, Gedichte sollen wir normalerweise nur gesamt lesen, nicht nur einen Abschnitt, aber nachher kommt dann noch der Rest. Erstmal der Anfang. Er schreibt: Hättest du der Einfall nicht, wie sollte dir geschehen, was jetzt die Nacht erhellt? Sieh, der Gott, der über Völkern grollte, macht sich mild und kommt in dir zur Welt. Hast du ihn dir größer vorgestellt? Und ich finde, das passt so gut zu unserem Text, was Rilke hier schreibt. Dieser mächtige Gott kommt in dir zur Welt, in dieser jungen, einfältigen Mutter. Und dann diese Frage: Hast du ihn dir größer vorgestellt? Hast du ihn dir größer vorgestellt? Und ich denke mir so, ja, in der Tat, ich habe ihn mir größer vorgestellt. Sonst würde ich ihn doch nicht anbeten. Sonst würde ich ihn doch nicht bitten, dass er in meinem Leben eingreift. Gott, also ein kleines, zerbrechliches, abhängiges Kind, das soll mein Gott sein, den ich brauche, in dieser Form, auch in dieser Form. Und ich muss gestehen, es fällt mir schwer, diesen Aspekt von Weihnachten wirklich zu begreifen. Aber ich glaube, eine Implikation davon, die meine ich zu begreifen. Und das ist nämlich, ich sehe darin, dass Gott uns vertraut. Ich sehe darin, dass Gott uns vertraut. Dass Gott uns vertraut. Nicht nur, dass wir Gott vertrauen sollen, sondern dass er uns vertraut. Indem Gott diesen Weg der Menschwerdung wählt, wählt er den Weg des Vertrauens. Und da sehe ich die Geschichte von Maria als ein Muster. Also ein Muster, das auch für uns heute gilt. Klar, Marias Geschichte ist einzigartig, nur sie ist die leibliche Mutter von Jesus. Und doch ist das Vertrauen, das Gott in sie setzt, ein Muster, das jedem von uns auch heute gilt. Denn dieses Muster kommt nicht nur in der Weihnachtsgeschichte vor, sondern dieses Muster zieht sich eigentlich von Anfang bis zum Ende in der Bibel durch. Zum Beispiel gibt Gott einzelnen Menschen Aufträge, wie zum Beispiel Mose, dem er zutraut, dass er das Volk gut führen kann. Und ich sage mal so, Mose hat dieses Vertrauen recht gut wahrgenommen. Und es gibt diese andere Geschichte, wo Gott dem König Saul die erste königliche Herrschaft über sein Volk anvertraut. Dieses Unternehmen fällt dann eher auf die Nase. aber auch da großes Vertrauen von Seiten Gottes. Oder dann sehe ich, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Er schickt sie in die Städte los, um seinen Auftrag auszuführen. Oder in Johannes 20 sagt er explizit, so wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Da steckt doch ein riesiges Vertrauen dahinter, oder? Und auch in den Geboten Jesu, auch darin erkenne ich Gottes Vertrauen. Er vertraut jedem von uns, dass wir seine Idee vom Miteinander in dieser Welt ausleben und weitertragen. Also, dass Gott hier dieser gewöhnlichen Maria vertraut, ist für mich ein Beispiel dafür, dass Gott uns allen sein Vertrauen schenkt. Noch ein bisschen konkreter, was heißt es für euch, für dich, dass Gott dir vertraut? Und ich will euch ermutigen, dass ihr das mal selbst für euch durchdenkt, auch für eure aktuelle Lebenssituation. Weil ich glaube, das sieht sehr unterschiedlich aus. Wir leben in sehr unterschiedlichen Lebenssituation. Was bedeutet es für dich ganz persönlich, dass Gott dir vertraut? Das mal bewusst nicht umgekehrt zu formulieren, da sind wir ganz schnell dabei, du musst Gott vertrauen. Nein, das mal zu hören, dass Gott dir vertraut. Ich vergleiche es mal mit einem menschlichen Vertrauen. Wie ist es, wenn mir jemand etwas zutraut und mir zum Beispiel eine Aufgabe anvertraut, sein Vertrauen in mich setzt? Das ist doch etwas, was mich innerlich einfach stark macht, oder? Da steht jemand hinter mir. Jemand denkt, dass ich das gut machen werde. Dass ich die Fähigkeiten dafür habe. Und das ist so wichtig in vielen Bereichen meines Lebens. Und ich vermute auch, als wir die Entscheidung in der Gemeindeleitung getroffen haben, und ich habe gestern mit der Naomi telefoniert, wir wollen sie als Gemeinde auch unterstützen in dem, was sie tut. Sie hat gesagt, das ist eine Energiespritze für sie. Dass sie merkt, da ist jemand, der hinter ihr steht. Aber ich weiß und beobachte auch, dass es nicht das Normale in dieser Welt ist. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon Situationen erlebt, in denen uns dieses Vertrauen gefehlt hat. Wo es keinen gab, der sein Vertrauen in uns gesetzt hat. Oder wo wir unsicher waren, ob jemand hinter uns steht. Vielleicht sogar die Leute, von denen wir es erhofft hatten. Wir hatten Rückendeckung gebraucht, aber sie war einfach nicht da. Viel Unsicherheit, die dann entsteht. Manchmal sogar Resignation. Und genau da wird Weihnachten für mich konkret, dass Gott eben reinkommt und mir vertraut. Sich hinter mich stellt. Dir vertraut. Gott will uns alle mit unseren unterschiedlichen Geschichten, mit unseren guten Seiten und unseren schwierigen Seiten. Er will mit jedem von uns seine Welt gestalten. Das zieht sich durch. Das ist die große Botschaft auch vom Alten und vom Neuen Testament. Jeder soll und kann dazu beitragen, dass das Leben und das Miteinander gelingt. Das heißt, Gott will durch dich anderen Menschen Heilung und Hoffnung bringen. Gott will mit deiner Persönlichkeit Versöhnung erzeugen. Gott will durch dich andere ermutigen, neue Perspektiven aufzeigen, auch andere tragen. Gott möchte durch dich diese Welt gestalten, zu einem Ort machen, in dem wir gerne miteinander leben und er mitten unter uns ist. Das ist der Auftrag, sein Reich zu bauen. Das ist die Begründung an Weihnachten. Und dieser mächtige und heilige Gott setzt sein Vertrauen in uns. Stellt sich hinter uns, glaubt an uns. Und darin steckt für mich etwas wunderbar Überraschendes. Vielleicht geht es euch bei diesem Gedanken jetzt nicht wie Maria. Die sagt nämlich, ich habe keine Ahnung, was da passiert und wie das Ganze passieren soll. Aber Gott, wenn du mich in meiner Niedrigkeit siehst und dieses Vertrauen in mich setzt, dann bin ich bereit. Das war ihre Reaktion. Vielleicht sagt der ein oder andere eher, Gott will mich gebrauchen, du kennst mich doch gar nicht. Und das ist auch schwer zu glauben, denn ich gehöre nicht so zur Sorte der Erfolgreichen. Ja, vielleicht von Krankheit zurückgeworfen, mancher Verantwortung nicht gerecht geworden, vielleicht sogar gescheitert im Leben, gefüllt mit Ängsten und Zweifeln, die keiner so richtig kennt. Ich bin da nicht so der Richtige für Gott. Vielleicht denkt der ein oder andere aber auch, naja, du sagst das hier so locker generell, Gott will alle gebrauchen. Wenn ich mich hier so umschaue, ich bin mir nicht so sicher, dass Gott den oder die wirklich gebrauchen kann. Wenn du wüsstest, was die noch so im Verborgenen tun und denken und haben an Problemchen und an irgendwelchem Dreck, würden wir vielleicht nie so sagen, aber ich glaube, wir denken das sehr häufig. Uns könnte man ja vielleicht vertrauen, aber den anderen, dem, wenn ich dem sein Leben sehe. Das ist eine kleine Überleitung zu dieser zweiten Beobachtung, die ich hier in diesem Text mache und noch mit euch teilen möchte. Gott stellt unsere menschlichen Maßstäbe auf den Kopf. Dieses Gebetslied hier von Maria wird Magnificat genannt. Das ist einfach der lateinische Begriff für das erste Wort dieses Verses, für das Wort preisen. Ja, meine Seele preist den Herrn. Da wird es nicht so ganz, dieses Magna nicht so deutlich. Im Englischen besser, my soul magnifies the Lord. Also groß machen, verherrlichen. Und in diesem Lied singt Maria jetzt ein wenig über sich selbst und sehr viel über Gott. Sie singt erst von sich selbst, und zwar ganz richtig in Vers 48, in allen kommenden Generationen werden mich die Menschen glücklich preisen. Ich dachte, das ist ein ganz schön mutiger Satz. Aber schlussendlich stimmt es, Maria ist heute noch eine wichtige Person in unserer Weltgeschichte und auch Glaubensgeschichte. Und das wird sie auch immer bleiben. Sie wird immer die Mutter Jesu bleiben, der zentralen Person unseres Glaubens. Sie wird auch immer ein Vorbild des Glaubens sein. Warum? Weil sie etwas zutiefst Evangeliumszentriertes singt. Sie singt nämlich, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Sie singt nicht, mein Geist jubelt, weil ich einen Weg gefunden habe, mich in die Nähe Gottes zu bringen. Ich habe Gott bewiesen, dass ich gut bin, deshalb ist er jetzt bei mir. Das singt sie nicht. Sie jubelt über den, der sie gerettet hat. Und wir haben letzte Woche ausführlicher über die Bedeutung von Retter gesprochen. Maria hält sich für Gottes geringste Dienerin. Ich habe es nicht verdient, ich musste gerettet werden. Und doch zugleich dieses tiefe Vertrauen in Gottes Gnade. Gott hat sich mir zugewandt. Nicht ich habe mich Gott zugewandt und ich bin irgendwie die Checkerin und besser als alle andere, sondern Gott hat sich mir zugewandt. Eine Sünderin gerettet aus Gnade. Ich finde es ganz spannend, wie sie dieses Kernstück des Glaubens in dieses Lied in eigenen Worten formuliert. Und dann singt Maria das vielleicht unsentimentalste Weihnachtslied überhaupt. Ja, wir haben so eine Tendenz, sehr romantische Weihnachtslieder zu lieben. Aber ab Vers 50 geht es dann um Gott. Und wie sie Gottes Handeln dann beschreibt, ist eine krasse Umdrehung unserer Maßstäbe, die wir so gewohnt sind. Und um das beschriebene Handeln irgendwie einzuordnen, kann uns vielleicht das Bild von einem heftigen Wind helfen. Ich musste da zum Beispiel an die Kitesurfer auf Fehmarn denken. Wir waren da vor ein paar Jahren in Urlaub und wir haben so die Kitesurfer beobachtet und an der Nordsee und Ostsee ist ja oft so kräftiger Wind. Und dieser kräftige Wind, der bewirkt ja Zweifaches. Entweder er bringt einen rasend schnell voran und es sieht dann auch richtig gut aus, wenn man den zuschaut. Ja, wenn man weiß, wie man damit umzugehen hat, dann bringt einen das vorwärts, Rückenwind und so weiter. Oder aber, wenn man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat, dann wirft einen das ziemlich heftig vom Bord. Das gleiche auf dem Meer mit dem Segelboot. Entweder man kommt mit dem Wind rasend voran oder der Wind wird in seiner Heftigkeit zur Lebensgefahr. Und ich glaube, dieser Vergleich passt zu dem so überdeutlichen Gebetslied hier von Maria. Ab Vers 51 singt sie, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Das ist für mich eine überraschende Weihnachtsbotschaft. Recht unsentimental. Sehr, sehr nüchtern wird hier gesagt, Weihnachten ist die Umdrehung unserer Maßstäbe. Denn eigentlich läuft es doch genau anders herum. Unsere Gesellschaft sagt, dass die Erfolgreichen ans Ziel kommen. Attraktive schaffen es. Wohlhabende werden glücklich. Gesunde kommen ans Ziel. Nicht so Wohlhabende oder Kranke, denen fehlt Entscheidendes. Gescheiterten wird auch in Zukunft keine Chance eingeräumt. Wer äußerlich nichts hermacht, naja, da kann auch kein Herzensglück erwarten. Das ist ein Denken, was mir jeden Tag entgegenkommt. Und oft ist es auch das Denken in Kirche und Gemeinde nicht viel anders. Die Guten kommen ans Ziel. Wer richtig glaubt, wird von Gott belohnt. Wer hart an sich arbeitet, bekommt Gottes Segen. Und nicht selten gibt es da eine interessante Schnittmenge. Es sind eben auch wieder arme Menschen, die aufgrund von Schwäche, Krankheit, fehlender Bildung und fester Strukturen nicht moralisch gut leben. Und dann werden sie verurteilt, in die letzte Reihe gesetzt oder vielleicht sogar ausgeschlossen. Die Glaubensstarken, die Wissenden, die moralisch Guten, die Talentierten, die werden gesehen und gefördert und beklatscht, oft auch in Gemeinde. Doch Weihnachten drückt etwas komplett anderes aus. Gott richtet die Demütigen auf, aber die Stolzen fegt er weg. Die von Herzen Demütigen, die, die um ihre Begrenztheit wissen, genau die stärkt Gott. Aber die, die meinen, sie hätten das Leben raus, die kann Gott nicht erreichen. Eigentlich ist es nichts anderes als eine psychologische Revolution, die wir an Weihnachten jedes Jahr feiern. Eine Umdrehung der Maßstäbe, in denen wir leben, unter denen wir oft leiden, die wir aber auch oft selber mitprägen. Und das ist das Evangelium, das Herz des christlichen Glaubens. Unruhige werden beruhigt, aber Beruhigte, die meinen, sie hätten das Leben raus und alles irgendwie im Griff, die beunruhigt das Evangelium. Die beunruhigt das Evangelium. Ganz nüchtern, er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron. So wie einen der heftige Wind vom Bord hebt, wenn man ihn unterschätzt und nicht weiß, wie man mit ihm umzugehen hat. Dieses Lied von Maria war das, was sie selbst über Weihnachten empfand. Und es dauerte nicht lange, bis dann tatsächlich auch genau das eingetroffen ist, was sie hier beschreibt. Als Jesus erwachsen geworden war und sein öffentliches Wirken begann, passierte nämlich etwas Überraschendes. Die gesellschaftlichen Außenseiter, die verstanden Jesus. Die liebten ihn. Die erfuhren durch ihn eine ungekannte Wertschätzung. Aber diejenigen, die dachten, sie hätten herausgefunden, wie das Leben funktioniert, diejenigen, die von sich selbst überzeugt waren, diejenigen, die dachten, sie würden in Gottes Augen die Guten und die Größten sein, die fühlten sich von Jesus provoziert und beunruhigt. Aber genau so ist Jesu Wirken, so ist Jesus Christus. Dazu ist er an Weihnachten gekommen, damit er diese Botschaft lebt und wirkt. Das Beunruhigte Ruhe finden in ihm, aber das Beruhigte beunruhigt werden. Die Umdrehung unserer Maßstäbe, etwas, was mich an Weihnachten überrascht und auch herausfordert. Und dazu jetzt nochmal Rilke mit seinem Gedicht. Was ist Größe quer durch alle Maße, die er durchstreicht, geht sein Grades los. Selbst ein Stern hat keine solche Straße. Siehst du, diese Könige sind groß. Und sie schleppen dir vor deinen Schoß Schätze, die sie für die Größten halten. Und du staunst vielleicht bei dieser Gift, aber schau in deines Tuches Falten, wie er jetzt schon alles übertrifft. Aller Amber, den man weit verschifft, jeder Goldschmuck und das Luftgewürze, das sich trübend in die Sinne streut. Alles dieses war von rascher Kürze, und am Ende hat man es bereut. Aber du wirst sehen, er erfreut. Ich glaube, damit sind wir konfrontiert, wenn wir dieses Gebetslied von Maria lesen. Die Frage, worauf vertrauen wir? Vertrauen wir auf unseren Goldschmuck sozusagen, auf unsere finanzielle Sicherheit? Vertrauen wir auf manche schnelle Befriedigung? Vertrauen wir auf unsere Leistung, auf unser Gutsein und was wir vielleicht auch mit unserem Glauben alles tun? Oder vertrauen wir auf den, der sich an Weihnachten unfassbar machtlos macht und sich damit vertrauensvoll hinter uns stellt? Auf den, der uns in unserer Niedrigkeit sieht und in seiner Gnade retten muss. Ich denke, mit der Frage müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir diese Deutlichkeit in den Worten von Maria ernst nehmen. Und dazu noch ein kurzer letzter Gedanke. Wir werden jetzt gleich noch drei Lieder singen. Und eines davon ist das alte, sehr bekannte Weihnachtslied »Wie soll ich dich empfangen?« Ich habe mir dieses Lied dafür gewünscht. Und für mich ist die erste Strophe dieses Liedes eine Antwort auf die Frage, die es nämlich selbst stellt. Die Frage ist, wie begegne ich dir? Wie begegne ich diesem kleinen Kind, diesem machtlosen Gott an der Stelle? Wie begegne ich diesem Gott, der Stolze wegfegt, der Reiche leer ausgehen lässt, der Mächtige vom Thron stößt? Wie begegne ich diesem Gott? Wie sollen wir uns dieser Weihnachtsbotschaft und diesem Gott nähern? Das ist die Frage. Und die Antwort ist paradoxerweise genau die, dass wir genau diese Frage stellen. Indem wir nicht sagen, ich weiß es schon, ich weiß, wie Gott tickt, ich weiß, wie ich ticke, ich weiß, was richtig und was wichtig ist und alles klar. Sondern indem wir uns eingestehen und ihm eingestehen, dass wir das Leben noch lange nicht verstanden haben. Indem wir eben fragen, wie soll ich dich empfangen, heute am zweiten Advent im Jahr 2019? Und dann kommt in dieser Strophe dieser alte blumige Satz, der mich tief beeindruckt. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Mit anderen Worten, Gott, ich brauche deine Klarheit. Mach hell, damit ich überhaupt irgendwas sehen und begreifen kann. Knips am besten alle Scheinwerfer an, die du hast, damit ich auch nur ein bisschen davon verstehe, was an Weihnachten wirklich passiert ist. Setze mir selbst die Fackel bei. Und dann, ich möchte nämlich wissen, was dich ergötzt. Meine Frage ist ja nicht mehr, wie komme ich zum Glück und was könnten alles Mögliche an Geschenken sein, die du mir bitte zu geben hast, sondern, himmlischer Vater, was willst du? Was ist dein Wunsch? Was ist das, was dich ergötzt? Wonach sehnst du dich, wenn du mich siehst? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? O aller Welt Verlangen, o meiner Seelenzier. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. Der mächtige Gott macht sich abhängig von uns. Er will mit jedem von uns seine Welt gestalten. Und die Maßstäbe, die er dabei benutzt, sind unsere auf den Kopf gestellt. Nicht der ist vorne, der das Leben unter Kontrolle hat, sondern die, die mit leeren Händen und echten Fragen kommen. Die richtet er auf. Gott, wie soll ich dich empfangen? Amen.